Schönen guten Morgen, alle miteinander. Alle frisch und munter, wenn ich in eure Gesichter sehe. Spätestens dann, wenn wir hier den Vortrag erleben. Robert Sander wird uns erzählen, wie das Internet funktioniert.
Ja, vielen Dank. Auch von mir nochmal guten Morgen. Ich hoffe, die Nacht ist nicht zu kurz gewesen für alle hier. Wie funktioniert das Internet eigentlich? Ist so ein bisschen das übergreifende Thema von dem Vortrag, die nächsten anderthalb Stunden. Sind auch ausreichend Folien. Es ist ja nicht unkomplex, das Thema. Wer schon weiß, wie das Internet funktioniert, der darf jetzt gerne noch in einen anderen Vortrag wechseln, dem erzähle ich ja nichts Neues. Kurz zu uns. Wer sind wir? Heinlein Support, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Firma in Berlin macht Linux Consulting, macht Hosting, macht seit 2 Jahren Mailbox.org. Ich selber bin seit knapp 4 Jahren jetzt dabei als Linux Consultant und habe schon die eine oder andere Firma gesehen. Ich mache, was haben wir dieses Jahr, 96, also seit 2016, ja. Seit 21 Jahren mache ich schon irgendwas mit Linux. So ein bisschen Erfahrung ist schon da. Das Thema, um das es heute geht, will ich ganz ehrlich sein am Anfang, mache ich jetzt seit etwa einem halben Jahr. Ja, und das, was ich in dem halben Jahr gelernt habe, habe ich hier mal in diese Folien gesteckt, in der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen noch nützlich ist. Inhalt, was machen wir heute? Erstmal ein großer Block, wie funktioniert das Internet überhaupt? Wie funktioniert ein AS? Was ist ein AS? Hat jemand schon mal diese Abkürzung gehört? Gut. Wie funktioniert das Ganze dann mit Linux? Weil wir sind ja auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Und weil das eigentliche Thema ja Multihoming mit Redundanz ist, das Ganze dann nochmal ein bisschen unter dem Aspekt Ausfallsicherheit beleuchtet. Ich setze mal das Mikro noch ein bisschen runter. Also, wie funktioniert, jetzt hört er mich gar nicht mehr, oder? So, wie funktioniert das mit dem Internet? So, ich glaube, jetzt ist es okay, ja, gut. Wie funktioniert das Internet? Was ist das Internet? Das Internet ist ein Netz aus Netzen, deshalb Internet, so wie international. Ja auch zwischen den Ländern heißt. Ich habe jetzt hier mal beispielsweise 4 Netze aufgemalt, die für sich ja ganz gut funktionieren. Die haben alle einen eigenen IP-Adressbereich. Und jetzt wollen diese Netze aber untereinander Daten austauschen. Was braucht man dafür? Router. Router sind Geräte, die Internetprotokollpakete weiterleiten, in bestimmte Richtungen, so wie es ihnen vorgegeben ist, über Routing-Tabellen. Und damit 2 Netze Daten austauschen können, muss in jedem dieser Netze ein Router existieren. Die beiden Router sind über eine Leitung miteinander verbunden. Hier ein Übergabenetz, ein /30 üblicherweise. Und dann weiß der eine Router, wenn er das Netz der eine Router im Netz 1 weiß dann, wenn er das Netz 3 erreichen soll, muss er halt die Daten zu diesem Router schicken. Und so gibt es dann halt ganz viele verschiedene Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwerken. Ja, das eine Netz kann zum Beispiel ein großer Telekommunikationsprovider sein, das andere Netz dann eine große Universität, wie die TU Chemnitz, oder auch eine Firma natürlich, gegebenenfalls auch mit mehreren Standorten. Was ist also ein Router? Manche sagen auch Router. Ich sage gerne Router. Ich bin da eher so der französisch angehauchte Mensch. Ein Router ist ein Netzwerkgerät mit 2 Schnittstellen mindestens, also 2 Netzwerkschnittstellen. Üblicherweise eine interne Schnittstelle, eine externe Schnittstelle. Gegebenenfalls eben mehrere externe Schnittstellen zu anderen Routern. Jeder Router hat eine eindeutige Router-ID. Das ist eine öffentliche IPv4-Adresse, auch im Kontext IPv6. Kann ich hier schon mal vorausschicken. Diese Router-ID ist üblicherweise auf die LUPEC-Schnittstelle des Routers gebunden, damit die halt sozusagen nicht von der Verfügbarkeit einer der Schnittstellen abhängig ist. Wenn so ein Interface down ist, weil kein Link da ist, dann wäre ja auch die Adresse nicht erreichbar. Und dann hat natürlich so ein Router jede Menge Interface-Adressen in den Übergabenetzen im LAN, eben überall dahin, wo er sozusagen Standbeine hat. Dann zum Begriff autonomes System. Ein autonomes System ist eine Verwaltungseinheit, kann man sagen. Bezeichnet eine Sammlung von gemeinsam verwalteten IP-Netzen. In der Wikipedia steht der schöne Satz, autonome Systeme sind untereinander verbunden und bilden so das Internet. Ja, das sind nämlich genau die Netze. Auf der vorletzten Folie, jedes dieser Netze ist ein eigenes autonomes System. Und zwischen den Netzen gibt es dann eben die Verbindung zwischen den Routern und das ist dann das eigentliche Internet. Ja? Jede dieser autonomen Systeme hat eine sogenannte AS-Nummer, die ist 32-bittig inzwischen, die war am Anfang 16-bittig und dann hat man gemerkt, man braucht doch ein bisschen mehr. In Europa werden die verwaltet vom RIPE und die Voraussetzung, eine eigene AS-Nummer zu bekommen, ist, dass man mit mindestens zwei anderen autonomen Systemen Verbindungen hat. Denn sonst ist man kein autonomes System, sondern dann ist man nur Kunde eines Internetproviders. Die RIPE betreibt das RIPE NCC, das Réseau IP Européens Network Coordination Center. Eine typisch europäische Formulierung in Französisch und Englisch. Réseau IP ist Französisch und heißt einfach IP-Netze. Das ist also das Netzwerk-Koordinierungscenter der europäischen IP-Netze. Hauptsächlich pflegt die RIPE eine große Datenbank, in der es verschiedene Objekte gibt, verschiedene Objekttypen, die eben auch hier in diesem Kontext eine gewisse Rolle spielen. Als erstes gibt es Objekte, die eben die AS-Nummer bezeichnen, die sogenannte Out-Num. Und in diesem Objekt steht schon drin, welche Partner dieses autonome System hat. Hier steht schon BGP-Partner drin. Das ist ein wichtiges Routing-Protokoll, was wir gleich noch kennenlernen werden. Dann gibt es die Inet-Num bzw. natürlich Inet-6-Num-Objekte. Das ist der zugeteilte IP-Adressbereich. In den Objekten steht drin, welche IP-Adressen wem gehören. In den Root- und Root-6-Objekten steht drin, welches autonome System welche IP-Präfixe oder auch Subnetze annonciert. Ja? Das ist natürlich üblicherweise die Organisation, der auch dieser Adressbereich gehört. Manchmal ist es das nicht. Ja, also bei uns war es zum Beispiel eine Weile so, dass wir oder dass uns als Heinlein Support ein gewisser IP-Adressbereich gehörte. Aber da wir noch nicht multihomed waren, hat natürlich unser Internetprovider diesen Adressbereich annonciert. Und dann stand dessen AS-Nummer in den Router-Objekten drin. Gleichzeitig kann ich natürlich in der Inet-Num einen großen Adressbereich haben, zum Beispiel bei IPv4 /20 oder bei IPv6 /32 und möchte aber aus technischen Gründen, aus Verwaltungsgründen kleinere IP-Präfixe annoncieren und dann schreibe ich halt in die Router-Objekte ein /24 rein oder ein /48 bei IPv6. Und die letzten wichtigen Objekttypen, die es in der RIPE-Datenbank gibt, sind die sogenannten Domain-Objekte. Und da steht drin, welche Nameserver für die PTR-Records zuständig sind. Das ist ja auch wichtig. Wie werden aus IP-Adressen wieder Namen? Dafür müssen ja auch Nameserver gefunden werden. Und das trägt man für seinen IP-Adressbereich in ein Domain-Objekt ein. Und dann funktioniert eben auch die Rückwärtsauflösung. Als Reibkunde hat man Zugang zu einem recht komfortablen Webinterface, um diese Objekte eben zu verwalten. Das Border Gateway Protokoll ist ein sogenanntes Exterior Gateway Protokoll, aus der Familie der Routing Protokolle. Und das ist das, was die Router untereinander sprechen, wenn sie das Internet bilden. Ja. Von der ersten Folie mit den vier Netzen, die Router, die Verbindungen in das jeweils andere Netz bauen, tauschen sich eben über das Border Gateway Protokoll aus, welche Netze denn über sie erreichbar sind. Das heißt, der eine Router sagt dem anderen, über mich erreichst du das Netz ABC 0/24 und der andere Router sagt dem einen Router, ich habe hier noch die und die Netze und die erreichst du über mich. Wenn, was auch möglich ist, über BGP die Default-Route übergeben wird, dann hat man üblicherweise eine Provider-Kunden-Beziehung. Weil der Kunde dann vom Provider die Default-Route annonciert bekommt. Das heißt ja im Prinzip, dass er allen Traffic über diesen einen Provider routen soll. Gleichzeitig kann der Empfänger immer entscheiden, welche Routen er akzeptieren möchte. Das heißt, ich kann sagen, aha, ich habe von dir die und die Routen bekommen, aber ich habe an einer anderen Stelle eine bessere Verbindung in bestimmte IP-Netze, deshalb möchte ich die in die Richtung routen und nicht zu dir. Das ist völlig legitim. Es besteht da kein Zwang, das zu akzeptieren, was der Partner einem da gibt. Anders als in anderen Beziehungen vielleicht. Das Ganze geht natürlich mit IPv4 und IPv6. Ich werde jetzt hier alle Beispiele in dem Vortrag noch mit IPv4 machen, weil einfach die Adressen auch kürzer sind. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht das. Das Ganze funktioniert natürlich identisch auch mit IPv6.
Frage. Ja. Was ist denn der Sinn darin, einem anderen Router zu sagen, dass man nicht über ihn routen will?
Naja, ich sage es ihm nicht. Ich sage es ihm nicht, sondern ich akzeptiere dann einfach nicht die Route, die er mir geschickt hat. Ja? Also da gibt es keine Rückmeldung. Dann hatte ich das vorhin missverständlich formuliert, sondern ich entscheide halt dann, wenn ich die Routen empfangen habe, kann ich nochmal aussortieren sozusagen und sagen, von der Liste nehme ich nicht alle Einträge. Was die Router sich gegenseitig schicken, sind BGP-Updates und das sind eben üblicherweise Announcements oder Withdrawals, also das Zurückziehen von Routen, ne, das kann natürlich auch passieren. Wenn ich ein Netz nicht mehr erreiche, dann muss ich natürlich meinem Partner das auch mitteilen, dass er jetzt dieses Netz, diesen IP-Prefix, wie es bei BGP heißt, nicht mehr über mich erreichen kann. Und dann wird der natürlich auch seine entsprechende Routing-Table ändern und gegebenenfalls über eine andere Verbindung dieses IP-Netz erreichen. Und das ist auch der ganze Trick am Internet, ja, dass halt diese Routing-Updates so dynamisch sind, dass eben dadurch auch großflächig oder großräumig um Ausfälle herumgeroutet werden kann. Ja, weil es halt meistens immer noch einen zweiten Weg gibt. Ein autonomes System muss ja mindestens zwei Wege haben. Meistens gibt es dann eben noch einen zweiten Weg, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In so einem BGP-Update stehen verschiedene Informationen drin. Das eine ist der sogenannte AS-Pfad. Das ist einfach eine Liste von autonomen Systemen, also von den Nummern, hintereinander weggeschrieben, bis zum zielautonomen System, wo dann am Ende eben dieser IP-Prefix, dieses IP-Netz existiert. Anhand des AS-Pfades kann ich zum Beispiel schon mal entscheiden, ob ich die Route akzeptiere oder nicht, weil ich einfach sagen kann, ich habe hier ein zweites Announcement von einem anderen Partner, da ist der AS-Pfad kürzer. Ja, und dann ist eben meistens auch das Netz schneller erreichbar. Ne? Wenn ich über weniger autonome Systeme routen muss, dann sind weniger Hops involviert und dann sagt man eben, ist eben das Ziel schneller erreichbar. Genauso kann man auch sagen, wenn der Pfad zu lang wird, schmeißt man eben die Route auch ganz weg, weil dann hat es auch keinen Sinn mehr. Es gibt ein Attribut IGP-Metrik, also die Internal Gateway Protocol-Metrik, die sagt meinem Partner, wie teuer der Weg in meinem autonomen System ist zum Ziel. Ja, weil ich ja durch mein autonomes System eventuell auch noch mehrere Hops habe, die dann wieder zu einem anderen Router gehen, wo dann zu einem weiteren Partner geroutet wird, wenn ein weiteres autonomes System involviert ist. Und dann kann man über diesen Weg auch eine Metrik bilden, das dem Partner annoncieren und der kann sagen, ah ja, die Pfadlängen sind zwar gleich, aber insgesamt ist die Metrik da günstiger als auf der anderen Seite. Ja, in Form von Geschwindigkeit meistens. Also so eine Metrik wird meistens anhand der Netzwerkgeschwindigkeit. Irgendjemand hat sein Handy nicht ausgemacht. In der Form von Geschwindigkeit gebildet, sprich je schneller der Link ist, also ob ich einen 10G-Link habe oder einen 1G oder nur einen 100-Mbit-Link habe, desto höher ist dann die Metrik. Der MED kann noch entscheiden, eine gewisse Priorität, wenn ich selber sehe, ich habe zwei Partner, die reichen mir dieselbe Route rein, kann ich da noch entscheiden, welche ich dann präferiere für mich sozusagen, da eventuell nach Kosten, wenn der Traffic auf der einen Leitung zu einem Provider teurer ist als auf der anderen. Dann habe ich die Local Preference, da kann ich auch nochmal sagen, welchen Pfad ich präferiere. Also ich habe sehr viele Stellschrauben dafür. Und was auch noch im Update als Attribut mitkommt, ist der sogenannte Next Hop. Da sagt mir mein Partner, ich habe hier eine Route, also ein IP-Prefix, die erreichst du über den Router mit der IP-Adresse so und so. Das heißt, es muss nicht unbedingt der Router sein, der diesen Pfad announced, sondern das kann gegebenenfalls auch ein anderer sein. Und das kann natürlich aber auch wieder für mich ein Entscheidungskriterium sein, ob ich die Route akzeptiere oder nicht. Ja, weil ich vielleicht mit dem Router gar nicht sprechen möchte. Weil der zu einem AS gehört, mit dem ich im Clinch liege oder keine Ahnung warum. Das heißt, am Ende wähle ich aus den ganzen Announcements, die ich von meinen Partnern bekomme, welchen Pfad ich in die Routing-Tabelle am Ende eintrage. Das kann ich automatisch anhand der Prioritäten machen. Ich kann das sozusagen manuell beeinflussen, indem ich nochmal Filter definiere. Und am Ende ist das Resultat eben ein Eintrag in der Routing-Tabelle meines Routers, der eben Pakete entgegennimmt oder ins Internet schickt, sprich zu meinen Partnern. Ein Begriff, den man da hat, ist die Full Routing Table. Das sind alle annoncierten IP-Prefixe, die es im Moment gerade so gibt. Das heißt, von jedem AS auf der Welt werden ja IP-Prefixe annonciert und am Ende landen die in der Full Routing Table. Es gibt eine Webseite, cidrereport.org, für Cidre, ne, für Classless Interdomain Routing, die diese Full Routing Table annonciert und auch die BGP-Updates, die Full Routing Table analysiert und auch die BGP-Updates analysiert. Deshalb eben Report. Die kann man sich mal anschauen. Das ist, sag ich mal, wenn man sich in dem Bereich bewegt, ganz interessant. Wie groß ist die Full Routing Table? Bei IPv4 haben wir im Moment ungefähr 600.000 Einträge. Das heißt, ein Router, der am Internet teilnimmt als BGP-Partner, muss in der Lage sein, 600.000 IPv4-Einträge in seiner Routing-Table zu verwalten. Hier rechts habe ich mal das Wachstum aufgetragen, also nicht ich, sondern das ist aus der Wikipedia genommen. Das Wachstum über die letzten Jahre im Bereich IPv4. Und zum Vergleich, bei IPv6 haben wir momentan etwa 27.000 Einträge. Das ist jetzt hier die grüne Linie in etwa skaliert auf dieselbe Größe. Man kann es nicht so wirklich vergleichen, weil natürlich die IPv6-Prefixes viel, viel größer sind. Da verbergen sich natürlich viel mehr Adressen als bei IPv4, wo bei IPv4 wird halt auch eine einzelne /24 annonciert. Bei IPv6 ist es üblicherweise eben einen /48, ja, was ja um Größenordnung größer ist als so ein IPv4-Internet an sich, ja, kann man ja sagen. Okay, das war der erste Teil, wie das Internet funktioniert. Wir haben also verschiedene Netze, die verwaltungstechnisch zu autonomen Systemen zusammengeschlossen sind, die untereinander über Router verbunden sind. Diese Router sprechen miteinander BGP, tauschen Routing-Informationen aus und damit ist dann jedes IP-Netz irgendwie erreichbar über den Partner, dessen Partner und am Ende halt in das Zielnetz rein. Wenn Verbindungen mal ausfallen, werden halt andere Verbindungen präferiert. Das Ganze funktioniert dann automatisch. Diese Announcements sind natürlich nicht unkritisch, denn so richtig überprüfen tut die keiner. Ja, es gibt so langsam Bestrebungen, das Ganze ein bisschen zu authentifizieren, aber so einen richtigen Authentifizierungsmechanismus gibt es da nicht. Das heißt, theoretisch kann jeder BGP-Router jeden Prefix annexieren und sagen, ja, ich bin jetzt hier zuständig für das und das Netz. Das gab es ja auch des Öfteren, kann man sagen. Ich glaube, das Prominenteste war Stichwort YouTube und Pakistan vor ein paar Jahren. Da wollte Pakistan YouTube zensieren und hat einfach die Routen vom YouTube-autonomen System annonciert und durch einen Fehler nicht nach innen, sondern nach außen. Und damit hat dann halb Asien den YouTube-Traffic nach Pakistan geroutet und damit war einmal Pakistan offline und YouTube hat nicht funktioniert. Deshalb sind, man arbeitet da halt schon wirklich sozusagen am Herz des Internets, auch wenn man nur ein einfacher Teilnehmer ist am Ende. Ja. Der Partner muss also eigentlich immer überprüfen, welche Routen annonciert werden. Ja, in bestimmten Situationen geht das noch, weil man halt dann doch irgendwie schon noch so eine Art Kundenbeziehung hat und weiß, mit wem man redet. Aber an manchen Stellen kann man das eben gar nicht mehr überprüfen. Ja, weil an so einem Commercial Internet Exchange zum Beispiel viele verschiedene Provider zusammenkommen, viele verschiedene autonome Systeme und dann am Ende es halt schwierig wird zu sagen, ja, der darf das jetzt annoncieren und der nicht. Und wie gesagt, in diesen Route-Objekten steht ja eigentlich drin, welches AS am Ende diesen Prefix annoncieren darf. Und da muss man dann halt auch Mechanismen haben, die das überprüfen können. Die sind, soweit ich weiß, aber eben noch nicht so ganz ausgereift. Kein Einspruch, gut. Zweiter Teil, wie funktioniert ein autonomes System? Ein autonomes System für sich braucht internes Routing, also ein Interior Gateway Protokoll. Da kann man auch BGP für verwenden. Üblicherweise nimmt man OSPF dafür. Deshalb werde ich das auf den nächsten Folien ein bisschen mehr beleuchten. ISES ist auch noch so ein Interior Gateway Protokoll. Oder man nimmt halt einfach statisches Routing. Wenn man in seinem AS keine komplexe Netzwerktopologie hat, kann man natürlich auch einfach statisch routen. Das wird aber nur im begrenzten Maße funktionieren, sage ich mal. Vor allen Dingen, wenn man dann, Stichwort Multihoming, mehrere Übergabepunkte hat zu anderen Partnern, ist man da schnell dabei, eben auch intern ein Routing-Protokoll einzusetzen. Deshalb OSPF heißt Open Shortest Path First, also der kürzeste Pfad, der offen ist, wird benutzt. Die Grundlage ist der Dijkstra-Algorithmus. Wer Informatik studiert, sollte den kennen oder studiert hat. Ich habe es auch mal gemacht, habe ihn schon wieder vergessen. Kommt aus der Graphentheorie, das heißt Kreise mit Linien dazwischen und Nummern drin. Das ist ja Graphentheorie, mal ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, ich habe Knoten, das sind die Kreise, ich habe Kanten, das sind die Linien zwischen den Kreisen und auf den Kanten habe ich Kosten. Und je kleiner die Kosten sind, desto kürzer ist der Weg, sagt man, shortest path. Und wenn ich jetzt wissen will, wie die Kosten zu einem entfernten Knoten sind, dann addiere ich halt alle Kanten, die auf dem Weg dahin sind. Und das können ja in einem komplexen Netzwerk durchaus mehrere sein. Deshalb gibt es da unterschiedliche Kosten für verschiedene Wege. Und am Ende habe ich dann eben den billigsten Weg zu einem bestimmten Ziel. OSPF als Protokoll stellt dann sicher, dass ich im Routing keine Schleifen drin habe, was halt dann doch unangenehm ist, wenn ein Paket immer wieder zwischen zwei Routern hin und her geschickt wird, weil der eine denkt, der andere Router ist der kürzeste Weg. Gleichzeitig überwachen sich die Nachbarn durch ein Hello-Protokoll. Das heißt, ich habe ja dann in meinem AS, in meinem Netzwerk selber, habe ich eben Router, die untereinander OSPF sprechen und die senden sich immer gegenseitig Updates und wenn dann keins kommt, dann weiß der Partner, der ist jetzt tot, dann nehme ich halt die nächstkürzere Route zum Ziel. OSPF bietet die Möglichkeit, die Netzwerktopologie hierarchisch aufzubauen mit Hilfe von Areas. Ich habe dabei immer eine Area 0, also keine Area 51, aber eine Area 0, die den Backbone darstellt. Das heißt, da sind dann auch die Router drin, die nach außen sprechen, BGP zu den Partnern. Ja? Und dann kann ich, weil ich halt zum Beispiel mehrere Standorte habe, ja, die untereinander vernetzt sind, kann ich eben noch mehrere andere Areas bilden, die dann für sich sozusagen an dieser Area 0 hängen. Zwischen den Areas vermitteln dann die Area Border Router, von denen es auch mehrere geben kann. Einer ist dann immer der Designated Area Border Router. Und dieser kann eben auch Routen zusammenfassen, sodass also nicht unbedingt die Full Routing Table weitergegeben wird und auch bestimmte Announcements filtern. Diese sogenannten Link State Advertisements, die halt das OSPF dann untereinander austauscht. Und da gibt es eben auch verschiedene Typen. Einmal ein Router-Advertisement, was einfach sagt, ja, ich bin jetzt hier ein Router, wer seid ihr denn sozusagen? Dann das Network-Advertisement sagt eben den anderen Routern, ich habe jetzt hier die Netze bei mir dran, macht was ihr wollt damit. Das sind die Kosten. Und dann gibt es eben das Summary, wenn Routen zusammengefasst wird und AS External sind dann halt die Updates, die von außen reinkommen, per BGP zum Beispiel. Wenn mehrere Router zusammen in einem Broadcast-Netz hängen, also an einem Ethernet, dann wählen sie untereinander auch einen Designated Router, der halt sozusagen verantwortlich ist in dieser Broadcast-Domain. OSPF erreicht damit eine schnelle Propagierung von neuen Routen. Das heißt, wenn ich per BGP-Announcement neue Informationen reinbekomme, ist das auch schnell verteilt intern. Ich erkenne tote Nachbarn mit so einem Dead-Timer und damit erreiche ich ein ausfallsicheres Routing. Ich habe gegebenenfalls eine kleine Unterbrechung drin, weil halt erstmal diese Dead-Time ablaufen muss. Aber das IP-Protokoll ist ja dafür designed, sage ich jetzt mal so ganz generisch. Das Ganze eben mit IPv4 und IPv6, da gibt es hier kleine Protokollunterschiede, die aber, jetzt sage ich mal ganz salopp, in der Praxis nicht relevant sind. Wie sieht so ein Beispiel aus? Ich habe hier mal ein internes Netz gezeichnet mit 5 Routern, die auf unterschiedlichen Wegen miteinander verbunden sind und die Wege, die haben unterschiedliche Kosten. Ja? Ich sage mal so, das Grüne sind Strecken in einem Rechenzentrum, die sind billig, die sind 10 Gigabit und das Gelbe sind Weitverkehrsstrecken, weil das halt 2 Standorte sein können. Ja? Und die sind dann eben ein bisschen teurer. Trotzdem können sich halt die Router gegenseitig erreichen. Wenn wir jetzt anschauen, wie der Weg über mehrere Router ausschaut, ne, wenn Router A Router D erreichen soll, dann macht er das über den Weg, kostet 1100, ist mehr als der direkte Weg. Deshalb wird er, solange der existiert, den auch immer benutzen. Der Weg über Router C kostet dann sogar noch mehr. Von E nach A kostet es 1150 und von, also über C und über D kostet es 1110, ist also billiger. Deshalb wird, wenn es von Router A zu Router D gehen, zu Router E gehen soll, wird halt dann der Weg gewählt werden. Denn über einen zweiten Router, also B, wenn ich den jetzt hier mit ins Spiel bringe, wird es natürlich auch nochmal teurer. Das sind so die Entscheidungen, die OSPF trifft. Man schreibt also sozusagen an jede Verbindung zwischen zwei Routern, schreibt man Kosten dran und dann kann OSPF über diesen Dijkstra-Algorithmus den kürzesten Weg in diesem Netzwerk zwischen den Routern berechnen und eben die Pakete möglichst kostengünstig routen. Wie sieht das Ganze dann mit IP-Netzen aus? Ich habe jetzt hier oben am Router A ein Netz hängen, ich habe an Router E ein Netz hängen und hier habe ich lauter Übergabenetze, nochmal mit den Kosten. In den Übergabenetzen habe ich für jeden Router ja genau eine IP-Adresse, wobei der mit dem alphabetisch kleineren Buchstaben immer die 1 hat und der andere immer die 2 jetzt in dem Beispiel. Bei Router A gibt es eine Route, die sagt in das Netz über Interface ETH0 meinetwegen. Router E hat genauso eine Device-Route in das Netz. Router C weiß dann schon, das Netz 203 erreiche ich über Router A, 10.10.2.1, hier Router A, die Schnittstelle in diesem Übergabenetz und das 198er Netz hier über das SIMA-Übergabenetz und den Router E. Bei Router D sieht es ähnlich aus, ne? Das 203er-Netz dann über dieses Übergabenetz und das 198er-Netz hier über das Übergabenetz. Und bei Router B spielt jetzt schon der Router D natürlich eine Rolle. Wenn es zum 198er geht, dann geht es hier runter über das 5er-Netz erstmal. Die Pakete kommen beim Router D an. Router D weiß dann über den Eintrag, dass das an Router E weiterleiten soll und dann kommen sie zum Ziel. Und am Ende wissen natürlich auch Router A und Router E, wo sie die Pakete erstmal hinschicken müssen, damit sie ihr Ziel erreichen. Und das Ganze passiert halt automatisch. Diese Via-Routing-Einträge werden eben automatisch dann von OSPF gesetzt, weil alle diese Router untereinander die Informationen per OSPF austauschen. Und nur die Device-Routen selber sind ja sozusagen statisch, weil sie eben bei der Interface-Konfiguration angelegt werden im Kernel. Gut, das war der Teil zum, wie funktioniert ein AS. Ich brauche also ein Routing-Protokoll, was ich intern sprechen kann, was halt in der Topologie, die ja auch durchaus dynamisch sein kann, ja, auch hier kann dann mal der Router D ausfallen und es gäbe immer noch einen Weg zwischen den restlichen vier Routern, der genommen werden kann. Das Ganze kann eben automatisiert werden mit OSPF. Theoretisch kann ich natürlich auch diese ganzen Routen manuell statisch setzen, macht aber kein Mensch. Ja. Das, soweit ich weiß, nicht. Ja, ich definiere halt beim OSPF, sehen wir nachher auch, habe ich hier eine Interface-Konfiguration und an der stehen die Kosten für dieses Interface. Ja, also wenn Verkehr über das Interface rausgeht, erzeugt es sozusagen diese Kosten. Okay. Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei.
Gut. Die Auslastung, Bandbreite.
Ja, es gibt da eine ganze Menge Sachen, die man noch machen kann, genau. Ja. Na, eben genau nicht, weil OSPF eben immer die kürzeste auswählt, die kürzeste gerade verfügbare. Deshalb wird dann in der Routing-Table vom Kernel immer nur die Route drinstehen, die aktuell die kürzeste ist. Genau. Und wenn jetzt hier eine Strecke ausfällt, dann würden halt die anderen eingetragen werden, sozusagen. Na, wir sprechen ja jetzt hier gerade OSPF, das ist intern und hier hat jeder Router die Informationen, welche Netze an den anderen Routern angeschlossen sind direkt. Also da geht es ja ums interne Routing und die Informationen, welche Routen von außen kommen, ja, aber da dann nicht mehr über welche autonomen Systeme sie geroutet werden. Das ist der BGP-Teil, der nach außen spricht. Ja, also der BGP-Teil entscheidet ja, welche Routen akzeptiert werden, zum Beispiel anhand der AS-Pfade. Und dann werden sie sozusagen in die Routing-Tabelle eingetragen. In dem Moment sieht OSPF auch diese Route und kann sie halt nach innen dann auch propagieren. Ne? Was jetzt hier in dem Schaubild natürlich komplett fehlt, ist sozusagen der Link ins Internet oder in ein anderes AS. Der würde natürlich ganz ähnlich propagiert werden wie jetzt hier interne Netze. Ja, also wenn jetzt hier zum Beispiel Router B den Uplink bildet, meinetwegen auch die Default-Route hat, weil ich sowas wie OSPF natürlich auch intern einsetzen kann, ohne selber ein offizielles autonomes System zu sein, dann hätte Router B die Default-Route zu meinem Provider hier raus. Und die Default-Route würde dann halt hier auch propagieren, entsprechend der Kosten. Und Router E würde halt dann auch eine Default-Route haben, die auf Router D zeigt. Und Router D eine, die auf Router B zeigt. Und dann würden halt alle anderen Pakete da drüben rausgehen ins Internet.
Wenn ich jetzt zwei Uplinks habe, meinetwegen B und E sind Uplinks. Normalerweise nimmt man Router B, dann steht das irgendwie in der Tabelle der anderen. Jetzt fällt das aber aus.
Richtig. Wenn jetzt, oder ich nehme mal hier B und C, ja, wenn B und C beide eine Default-Route ins Internet haben, weil beide an den Provider angeschlossen sind, ja, dann würde alles, was bei Router C vorbeikommt, hier rausgehen ins Internet und alles, was bei Router B rausgeht, hier rausgehen ins Internet. Und die anderen Router würden halt entsprechend der Kosten entscheiden, wohin die Default-Route zeigt. Also Router A hätte dann seine Default-Route Richtung C, weil der Weg hier billiger ist als der zu B rüber natürlich. Ja? Während Router E die Default-Route hier zu B hätte. Ja, das heißt, ich hatte ja vorhin gesagt, das könnte ein Standort sein, das könnte ein Standort sein und dann hätte ich hier schon mal für den Standort die Default-Route Richtung B. Und bei dem Standort wäre die Default-Route hier von C weggehend. Okay, wie funktioniert das Ganze mit Linux? Ich habe mal ein Beispiel AS aufgebaut, wieder mit diesen beiden Netzen. Da habe ich zwei Router, A und B, die ein kleines Übergabenetz haben. Hier sprechen sie schon mal USPF miteinander und wissen, das Netz ist über den Router A erreichbar, das Netz ist über den Router B erreichbar. Und dann habe ich hier einen Provider, auch wieder mit einem kleinen Übergabenetz, Provider X. Der hat einen Router und Router A und Router X sprechen dann untereinander BGP. Ja, ich kann natürlich auch schon BGP mit meinem Provider sprechen, ohne tatsächlich ein AS zu sein. So, was muss ein Router machen? Er muss Pakete weiterleiten. Im Linux-Kernel gibt es dafür zwei Schalter für IPv4 und IPv6. Die muss ich anschalten. Das kann ich so machen oder über einen sysctl-Eintrag. Dann sieht das Ganze eben so aus. Ohne dass das an ist, ist der Rechner kein Router, sondern einfach nur ein Server mit mehreren Interfaces. Ja? Weil er dann eben nicht Pakete zwischen verschiedenen Interfaces weitergibt. Ist trivial, sage ich mal, darf aber eben nicht vergessen werden. Was man auch machen kann, sind Redirects ausschalten. Das sind so Sachen, das führt gegebenenfalls zu ineffizientem Routing, ist aber manchmal nötig, wenn man zum Beispiel auf einem Ethernet mehrere IP-Netze hat, ja, und sich die IP-Netze aber nicht gegenseitig Direktpakete schicken sollen, sondern immer über den Router, dann muss man eben Redirects ausschalten, weil mit so einem Redirect ja der Router sagt, hier guck mal, den Teilnehmer erreichst du ja direkt in deinem Ethernet, hier hast du die MAC-Adresse und dann schick doch mal die Pakete direkt an diese MAC-Adresse, auch wenn die IP-Adresse aus einem ganz anderen Subnetz ist. Routing-Software für Linux. Da gibt es als, ich sage jetzt mal nicht unbedingt wertend, als Oldtimer Quagga, ja, Fork von Zebra, eine schon lange existierende Suite von Routing-Dämonen für die verschiedensten Protokolle. Diese Routing-Suite hat ein Kommandozeilentool, VTYSH, was über eine Syntax, ähnlich wie die von Cisco, diese Dämonen, die Konfiguration der Dämonen ändern kann. Das Ganze lässt sich dann natürlich persistieren in Konfigurationsdateien. Ich sag mal, es ist so ein bisschen tatsächlich schon in die Jahre gekommen, mal ganz vorsichtig gesagt. XORP habe ich noch gefunden, allerdings aktuelles Release von Januar 2012, 4 Jahre alt, braucht man sich, glaube ich, gar nicht mehr anschauen. OpenBGPD gibt es noch, vor allen Dingen, wenn man OpenBSD betreibt, was ja bei Internet-Routern durchaus auch ein gängiges System ist, also die BSD-Varianten. Wo ich näher drauf eingehen möchte, ist BIRD. Ist mir hier von einem der Anwesenden empfohlen worden. Wird entwickelt in Prag vom dortigen Network Information Center. Ist inzwischen tatsächlich an vielen auch kommerziellen Internet Exchange Points genutzt, also am DCX, in Amsterdam, in London und am ECX, das ist ein deutscher kommerzieller Internet Exchange mit verschiedenen Standorten, läuft auf Linux und den verschiedenen BSDs. Hier ist die Webseite. BIRD spricht unter anderem eben die OSPF-Varianten. RIP ist ein altes Routing-Protokoll, was man aber, glaube ich, gar nicht mehr einsetzt. BGP natürlich. Ich kann mit BIRD statische Routenkonfiguration und BIRD spricht natürlich auch mit dem Kernel und am Ende im Kernel Routing-Informationen einzutragen. BIRD selber kann intern mehrere Routing-Tabellen verwalten. Wenn man also komplexe Setups hat, ist es damit relativ einfach. BIRD hat nicht wie Quagga für jedes Protokoll einen eigenen Prozess oder Dämon, sondern einfach für IPv4 und IPv6 getrennte Prozesse. Warum auch immer. Die Konfiguration liegt dadurch natürlich auch in zwei verschiedenen Konfigurationsdateien. Ich kann aber gemeinsame Konfigurationen ermöglichen über Include-Statements und damit kann man sich auch eine ganze Menge Arbeit sparen. Außer natürlich IP-Adressen, wenn der V4-Dämon eine V6-Adresse sieht in seiner Konfiguration, dann wird er sagen, was soll denn das hier? Und andersrum natürlich genauso. BERT hat sehr mächtige Filterfunktionen, das hat mir ganz gut gefallen. Da gehe ich nachher auch nochmal kurz drauf ein. Und hat auch ein Kommandozeilen-Interface, um den aktuellen Status anzuzeigen und einzelne Protokolle an- und auszuschalten zum Beispiel. Wie funktioniert BERT? BERT hat also eine prozessinterne Routing-Tabelle. Ja, die hat erstmal noch nichts mit der Kernel-Routing-Tabelle zu tun. Und an dieser Routing-Tabelle hängen dann konfigurativ mehrere Protokolle, mehrere Routing-Protokolle. Wie sieht das aus? Ich habe hier eine Routing-Table im BERT-Prozess und da habe ich meine Kernel-Routing-Tabelle. Und die Kernel-Routing-Tabelle ist ja die Routing-Tabelle, die dann entscheidet, wo welches Paket hingeroutet wird. Und die Protokolle haben Import- und Exportfilter und darüber sind dann zum Beispiel die BERT-Routing-Tabelle und die Kernel-Routing-Tabelle verbunden. Über das Kernel-Protokoll mit Import- und Exportfilter. Ja, sodass ich also da sagen kann, ich habe in der BERT-Routing-Tabelle laufen alle Informationen zusammen aus den verschiedenen Protokollen, OSPF, BGP. Und dann kann ich hier im Kernel-Protokoll entscheiden, was davon ich in die Kernel-Routing-Tabelle exportiere. Oder ich kann hier natürlich auch entscheiden, was ich aus der Kernel-Routing-Tabelle importiere, in die Informationen, die dann die anderen Protokolle in BERT sehen. Richtig, aber auch die können ja in gewisser, also die Frage ist, warum wird aus der Kernel-Tabelle was importiert? Weil natürlich auch die Kernel-Routing-Tabelle sich ändern kann, weil man Interface up oder down geht. Ja? Und dann ist das Netz, was an dem Interface hängt, gerade nicht erreichbar für den Kernel. Diese Information wird dann importiert in die BERT-Routing-Tabelle. Da wird halt dann auch die entsprechende Route gelöscht. Und das propagiert sich dann zum Beispiel per OSPF. An die anderen internen Router, die dann wissen, aha, der Router kann jetzt das Netz gerade nicht erreichen. Ja, und deshalb muss halt ein anderer Weg gefunden werden in das Netz. Es gibt die Möglichkeit, statische Routen zu importieren, da macht ein Export wenig Sinn. Ich kann also in der BERT-Konfiguration auch statische Routen eintragen, die dann über die Routing-Table weitergegeben werden. Das Protokoll OSPF kann Routen importieren und exportieren mit den OSPF-Nachbarn, also meinen eigenen Routern in meinem eigenen Netz. Und dann habe ich natürlich das BGP-Protokoll, was mit meinen BGP-Partnern Routeninformationen austauscht. Und auch hier habe ich Import- und Exportfilter. Ja, das heißt, am Ende kann ich eben hier nochmal entscheiden, welche Routen ich meinen Partnern annonciere überhaupt per BGP. Und werde dann natürlich das nur announcen, was auch in den RIPE-Objekten drin steht, zum Beispiel. Ja, in den Route-Objekten ist ja eigentlich festgelegt, sollte festgelegt sein, sagen wir mal so, was hier per BGP eben announced werden darf. Ich kann mehrere dieser Protokolle natürlich gleichzeitig betreiben. Ich kann mehrere BGP-Partner haben, ich kann mehrere OSPF-Areas haben. Ich kann aber natürlich auch in mehrere Kernel-Routing-Tabellen exportieren. Ja, also der Kernel hat ja auch nicht nur eine Routing-Tabelle. Vielleicht schockt es noch den einen oder anderen, aber auch der Kernel hat mehrere Routing-Tabellen. Und dann kann ich natürlich hier auch mehrere Kernel-Protokolle fahren, die zum Beispiel aus mehreren BERT-Routing-Tabellen Dinge in Kernel-Tabellen exportieren. Also sehr flexibel an der Stelle. Ich kann pro Protokoll eine interne Preference einstellen, die dann sozusagen die aktive Route am Ende ergibt. Und ich habe natürlich die protokollspezifischen Prioritäten, die ich ja eben schon erwähnt habe. Im BGP gibt es ja eine Entscheidung und auch im OSPF gibt es ja im Prinzip eine Entscheidung, welche Route präferiert wird. Genau, ich kann mehrere oder zwei dieser BERT-internen Routing-Tabellen auch durch ein sogenanntes Pipe-Protokoll miteinander verbinden, dass ich da auch zwischen BERT-internen Routing-Tabellen Routen austauschen kann über einen Import- und einen Exportfilter. Auch da muss man aufpassen, dass man keine Schleife baut, dass also die Routen da nicht ewig zirkulieren sozusagen. Filter werden gebaut über eine einfache Programmiersprache. Es gibt Filter, die man benennen kann. Es gibt Funktionen, die man in den Filtern benutzen kann und Variablen. Filter erhalten immer eine Route mit den protokollspezifischen Attributen. Das kann also zum Beispiel auf jeden Fall der IP-Prefix sein. Das ist immer Teil einer Route. Die Quelle der Route, also ob das per OSPF oder per BGP reinkam, gegebenenfalls eben der BGP-Pfad. Und ich kann in so einem Filter auch Attribute manipulieren, bevor sie dann zum Beispiel exportiert wird in den Kernel. Da kann ich zum Beispiel eine Source-Adresse setzen. Funktionen fassen dann einfach Code zusammen. Die Funktionen haben Parameter, wie Funktionen sie halt eigentlich überall haben. Ich kann in Funktionen lokale Variablen benutzen und kann da halt dann auch Entscheidungen fällen und Dinge tun. Für IP-Prefixe habe ich Datentypen, die sehr sinnvoll sind. Prefixlisten zum Beispiel, in denen ich einfach Super- und Subnetze auch ausweisen kann. Und das ist hier ein Beispiel. Das ist eine Liste in eckigen Klammern mit vier Prefixen, die verschiedene Auszeichnungen hier noch haben. Ohne Auszeichnung ist genau dieser Prefix gemeint. Wenn ein Plus dahinter steht, sind alle Subnetze von 2.0.0.0/8 gemeint, also zum Beispiel die beiden. Mit einem Minus sind alle Supernetze gemeint, also alle IP-Prefixe mit kleinerer Netzmaske. Und hier in geschweiften Klammern heißt es dann, alle Netze innerhalb von 4.0.0.0/8 mit den Netzmasken 16 bis 24. Ja, ist jetzt erstmal ein bisschen Gehirnakrobatik sozusagen, aber da sind dann halt hier solche Netze mit gemeint. Im Prinzip alles, was mit 4 anfängt, aber eben nur die Netzmasken 16 bis 24 und nicht die Netzmaske 9 oder 10 zum Beispiel, sondern eben ab der Netzmaske 16. Die Konfiguration von BERT sieht dann so aus, ich muss natürlich eine Router-ID setzen. Ja, das ist eine öffentliche IP-Adresse, hatte ich ja ganz am Anfang auch gesagt. Und dann definiere ich hier so ein Protokoll, also in dem Fall ein Kernel-Protokoll, sage, dass er hier alle 20 Sekunden die Kernel-Routing-Tabelle scannen soll, ob da was Neues dazugekommen ist, und sage ihm, dass er alles importieren soll. Import heißt immer in Richtung BERT-interner Routing-Tabelle. Ne? Also alles, was der Kernel kennt, soll auch BERT kennen. Exportieren. Hier wird ein unbenannter Filter aufgemacht, der ein Attribut verändert, nämlich die Source-Adresse der Route wird hier auf die Router-ID gesetzt. Ne? Das ist hier diese IP-Adresse. Und dann werden auch alle Routen akzeptiert. Das heißt, alles, was in der BERT-Routing-Tabelle steht, wird in die Kernel-Routing-Tabelle geschrieben mit mit der Source-Adresse auf die Router-ID. Warum? Ich habe ja in den ganzen Beispielen schon immer Übergabenetze mit privaten IPs gehabt. Ne, wenn man einen AS betreibt, dann hat man heutzutage zwar eine ganze Reihe von IPv4-Adressen, aber man möchte die halt trotzdem nicht mehr verschwenden. Und deshalb nimmt man im V4-Bereich, was durchaus gängig ist, private IPs für diese Übergabenetze zwischen den Routern, was ja völlig legitim ist. Dann haben die Netzwerkschnittstellen der Router eine private IP-Adresse. Das hat den Effekt, dass zum Beispiel ICMP-Fehlermeldungen eigentlich mit der privaten IP des Routers, also dieser Schnittstellenadresse, losgeschickt werden würden. Also so ein Host Unreachable oder so. Wenn diese ICMP-Meldung dann eine private IP als Absender hat, wird sie den eigentlichen Empfänger nicht erreichen, weil die nicht übers Internet geroutet werden.
In dem Zusammenhang die Frage, wie vernimmst du dort 30er-Netz und nicht Point-to-Point, sprich 32er?
Weil man dann doch wieder viele private IP-Adressen hat, sage ich jetzt mal. Ja. Was wir machen, wir nehmen sogar /24 als Übergabenetze aus dem privaten Adressbereich, weil wir dann jedem Router eine eindeutige Host-Adresse zuweisen können, ja, die halt in jedem Übergabenetz immer identisch ist und nicht immer 1-2 zwischen den beiden Routern. Genau, und mit dem Trick wird dann halt erreicht, dass solche ICMP-Fehlermeldungen als Absenderadresse eben diese Router-ID haben und damit eben dann wieder im Internet weitergeleitet werden können. Static ist hier ein Beispiel mit einer relativ kleinen Präferenz und hier werden zwei Routen eingetragen, die unreachable sein sollen. Das sieht erstmal komisch aus. Warum macht man das hier so? Dieses Static-Protokoll schreibt ja einfach dann diese beiden Routen in die Bird-Routing-Tabelle. Und das passiert, damit das, was ich über BGP announcen möchte, auf jeden Fall in der Bird-internen Routing-Tabelle drinsteht. Denn sonst kann ich es nicht announcen. Was nicht in der Bird-Routing-Tabelle steht, kann das Protokoll BGP da auch nicht rauslesen und kann es dann auch nicht an meine Partner weitergeben. Deshalb muss ich die Prefixe, die ich BGP announcen möchte, auf jeden Fall statisch eintragen. Die trage ich als unreachable ein, werden dann aber aufgrund der kleinen Präferenz ja von anderen Einträgen überschrieben am Ende. Ja, wenn es tatsächlich ein Netz gibt, /24 hier, was über einen anderen Router erreichbar ist oder was direkt in der Kernel-Routing-Tabelle so drinsteht, dann hat es eine höhere Präferenz und wird dadurch dann überschrieben. Das heißt, das Unreachable hier hinten tut am Ende gar nicht weh. Ein BGP-Protokoll zu meinem Peer X wird dann definiert mit zwei Filtern, Import und Export. Und hier benutze ich eine Funktion beim Importieren mit der AS-Nummer meines Partners. Wenn diese Funktion wahr zurückliefert, dann akzeptiere ich die Route, ansonsten rejecte ich die Route. Und andersrum rufe ich hier eine RTX-Funktion auf, wenn die wahr ist, dann wird der Prefix exportiert, das heißt per BGP announced in dem Fall und ansonsten eben nicht. Dann steht hier noch mein lokales AS drin, mein Nachbar und dessen AS und meine Source-Adresse. Ne? Und diese Source-Adresse muss eben nicht unbedingt die Router-ID sein, natürlich, muss aber auch nicht unbedingt eine meiner Interface-Adressen sein, sondern kann halt eben auch eine Service-IP sein, gegebenenfalls. Die Funktionen sehen dann so aus, dieses rt-import-all, was die AS-Nummer bekommt, testet nochmal, ob der Prefix ein Marsianer ist oder ein lokales Netz, guckt nach, ob die AS-Nummer tatsächlich die erste Nummer im Pfad ist, ja, das heißt, ob die Route auch tatsächlich über dieses AS dann läuft, guckt nach, ob der Pfad zu lang ist, guckt nach, ob der Next-Hop, der im BGP-Update drinsteht, auch tatsächlich der Router ist, von dem ich dieses Update bekomme. Und hier wird dann halt immer falsch zurückgegeben und wenn diese Bedingungen alle nicht erfüllt sind, dann wird hier ein True zurückgegeben und die Route wird dann von meinem BGP-Partner importiert. Und dieses NetMarchion sieht halt so aus, da werden halt im Prinzip diese privaten IP-Adressen überprüft. Die möchte ich natürlich nicht von einem BGP-Peer announced bekommen. Ja, weil da gibt es vielleicht dann einen Konfigurationsfehler, da hat einer nicht nachgedacht. Aber das wäre Blödsinn, die per BGP zu importieren sozusagen. Und genauso möchte ich natürlich auch nicht meine eigenen IP-Prefixe und deren Subnetze von meinem BTP-Peer announced bekommen, weil das sind ja meine. Ja? Und es könnte sein, vielleicht gibt es da irgendwo eine Schleife oder der kriegt die von einem anderen noch announced und reicht sie mir deshalb rein. Und deshalb möchte ich die natürlich auch ignorieren. Beim Export sieht es so aus, da teste ich einfach über eine Liste, ob der Prefixe ist, die ich exportieren möchte, und gebe dann wahr zurück, ansonsten falsch. Und damit wird halt alles exportiert, was explizit eines dieser Netze ist. Das ist hier zugegebenermaßen noch ein bisschen umständlich, weil ich alle Netze, die ich per BGP announcen will, ja im Prinzip an drei Stellen konfigurieren muss. An der Stelle in der Liste, dann hier in der Liste und auch hier bei dem Static-Protokoll in der Liste, damit sie auf jeden Fall in der Routing-Tabelle drinstehen. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen besseren Weg gefunden, das so zu machen. Wie wird OSPF konfiguriert? OSPF importiert prinzipiell alles, exportiert auch im Prinzip alles und setzt dann hier noch ein OSPF-Metrik-Attribut, wenn die Route aus dem BGP kommt zum Beispiel. Das ist ein Beispiel dafür, dass man hier überprüfen kann, aus welcher Quelle eine Route kommt. Und dann wird hier eine Area 0 definiert auf dem Interface ETH2. Das ist in dem Beispiel halt die Verbindung zwischen meinen beiden Routern A und B. Und dieses Interface hat Kosten von 100. Alle 10 Sekunden wird hier ein Hello gesendet und nach 45 Sekunden ist der Nachbar tot. Okay, das so im Schnelldurchlauf, im Galopp ungefähr. Wir haben halt nur 1,5 Stunden und jetzt ist auch schon 11. Das ganze Thema ist halt doch sehr umfangreich. Ja, und ich versuche hier alles darzustellen, aber ich kann sicher nicht in jedes Detail in die Tiefe gehen. Kommen wir zum dritten Teil, wie funktioniert die Redundanz? Das ist aber schon der vierte Teil, kleiner Fehler in der Folie. Wieder unser eigenes Netzwerk hier mit den beiden Routern. Ich habe meinen Provider X und jetzt möchte ich Redundanz erzeugen, indem ich auch einen Provider Y anschließe. Zum Beispiel an eben dem zweiten Standort, wo der Router B steht. Mit BERT definiere ich da einfach auf dem Router B ein neues Protokoll mit dem Namen Peer Y und kann da im Prinzip dieselben Funktionen benutzen in den Filtern, nur halt mit der anderen AS-Nummer, nämlich von dem Provider Y. Und dann werden halt hier vom Provider Y die Routen importiert zum Router A, vom Router B per OSPF weitergegeben und dann wissen die gegenseitig, welche Routen über welche Provider erreichbar sind. Genau, hier natürlich ein anderer Nachbar definiert, ein anderes AS. Selber bin ich natürlich mein eigenes AS. Das sieht hier so einfach aus. Man muss natürlich immer mit seinem Provider reden. Also den BGP-Partner muss man kennen. Ich kann nicht einfach so einen BERT installieren und dann irgendwo ein AS reinschreiben und einen anderen Router, sondern der muss natürlich auch entsprechend konfiguriert sein. Ja, das darf man nicht vergessen an der ganzen Chose. Ich zeige jetzt immer nur diese eine Seite. Auf der anderen Seite bei Router X und Y sind natürlich auch entsprechende Einträge gemacht worden, damit diese BGP-Partnerschaft, deshalb heißt es ja auch Peering, auch funktioniert. Ne, wenn da nichts eingetragen ist, dann kann da natürlich auch nichts funktionieren. So, in der Ankündigung stand auch, dass wir uns kurz Policy Routing anschauen. Warum? Also warum spielen sowas wie IP-Tables und IP-Route 2 hier auch noch eine Rolle? Wenn wir jetzt mal den Weg eines Paketes verfolgen, was uns über den Provider X angeliefert wird und hier aus dem Internet über den Router X den Router R erreicht und als Ziel eine Adresse im Netz rechts hat, ja, dann ist ja erstmal der eingehende Weg hier dieser grüne, weil eben der Provider X eine Route annonciert hat in dieses Netz über den Router A. Router A weiß über OSPF, dass dieses Netz über Router B erreichbar ist und Router B kann es natürlich direkt über sein Interface in dieses Netz reinrouten. Das Antwortpaket wird ja dann von dem Host in diesem Netz generiert, 198, 51, 100 irgendwas. Und dieser Host hat natürlich eine Default-Route zu seinem Default-Gateway, was wahrscheinlich die 198, 51, 100.1 ist, die Interface-Adresse auf Router B eben. Das heißt, der Host in diesem Netz schickt das Paket zurück an Router B erstmal. So. Und Router B ist ja jetzt auch hier mit dem Provider Y verbunden und hat von dem entweder eine Default-Route, weil sie beide hier eine Default-Route reinreichen, oder halt einen IP-Prefix in der Full-Routing-Table über den Provider Y drin. Das heißt, das Paket, wir sind ja beim Routing immer nur auf IP-Ebene, ja, wird dann hier über den Router Y rausgehen zum Provider Y. Das heißt, rein und raus geht auf verschiedenen Wegen. Das funktioniert im IP-Protokoll ganz gut, dafür ist es gebaut. Ist ja Packet-Switching, mehr braucht es da eigentlich nicht. Wo es dann ein bisschen unschön wird, ist es, wenn man sich TCP anschaut, weil TCP geht davon aus, dass der Hin- und Rückweg derselbe ist. Ja, da gibt es ja sowas wie ein TCP-Window und Congestion Control und alle diese Dinge funktionieren vernünftig nur, wenn die Pakete tatsächlich dieselben Wege nehmen. Und deshalb haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass der Router B die Pakete, die Antwortpakete hier erstmal zum Router A rüberschmeißt, damit der sich hier rausschmeißt. Und das kriegt man halt mit einem Policy Routing hin, indem man folgende Befehle anwendet. Ganz kurz erklärt, ich brauche die Mängeltable von IP-Tables. Ja, es ist auch noch IP-Tables, NF-Tables, lassen wir auch mal nochmal weg. Die Mängeltable, wer hat die Mängeltable schon mal benutzt? Sehr schön. In der Mängeltable, in der Pre-Routing-Chain, gucke ich, ob das, also ich bin jetzt hier auf Router B, ne, ich gucke nach, wenn ein Paket auf dem Interface ETH2 reinkommt, was das Interface zum Router A ist, ja, aber nicht aus dem Übergabenetz ist, dann setze ich einen Connection Mark mit dem Wert 2. Ja. Dafür brauche ich auf Router B ein Connection Tracking. Dann lege ich eine Restore-Chain an in der Mängeltable, verzweige da rein und sage in der Restore-Chain, wenn ein Paket aus ETH2 kommt, gehe ich hier wieder raus. Ansonsten gucke ich mal nach, hat dieses Paket ein Connection Mark, was ungleich 0 ist, das heißt zum Beispiel 2. Das heißt, wenn das Antwortpaket jetzt reinkommt, wird nachgeschaut, gehört dieses Antwortpaket zu einer Connection, einer existierenden Connection und hat diese Connection eine Markierung. Ja, und wenn sie eine Markierung hat, dann wird diese Markierung als Firewall-Markierung restored. Ja, es gibt eine Connection-Markierung und eine Paket-Markierung, die für die Routing-Entscheidung dann verwendet werden kann, nämlich hier unten in dieser Rule. Da wird dann die Firewall-Markierung benutzt und in eine zweite Routing-Table reingeschaut und in dieser Routing-Table stehen nur diese beiden Einträge drin. Da steht dann eine Default-Route zum Router A drin.
Das heißt, jetzt dann die Unterscheidung zwischen TCP oder zum Beispiel UDP wird dann dadurch getroffen, dass ich schaue, ob da noch eine Connection vorhanden ist?
Na, UDP wird ja auch im Connection-Tracking behandelt. Also das bezieht sich dann auf alle Verbindungen. Das ist richtig. Ich könnte dann hier oben einfach sagen, ich könnte mich hier auch nur auf TCP beschränken, wenn ich die Markierung setze.
Warum machst du das Policy Routing und verlängert nicht einfach den AS-Pass, was dafür sorgt, dass der Router A die Netze, die eigentlich in der Router B mit einem längeren Pfad aktiv fährt,
Weil ich, warum ich die Pfade nicht verlängere, um dann auch zu sagen, hier die Sachen, die hier am Router B hängen, werden nur über den Provider Y reingeroutet. Ja? Weil das auch Subnetze von meinen BGP-Announcements sein könnten. Ja? Also ich kann ja zum Beispiel einen Slash 21 announcen und habe dann intern mehrere Slash 24, die ich beliebig aufteilen möchte. Und dann kann der Provider gar nicht wissen, dass mein Slash 24 hier auf der anderen Seite ist. Ja? Ich müsste dann erstmal meinen Slash 21 aufteilen in 8 Slash 24 und die alle einzeln announcen. Dann kann ich das machen, ja. Ja. Haben wir noch nicht so gemacht. Deshalb Policy Routing. Ja, ist es. ist es und es ist sicher nicht perfekt, ja. Wir werden da sicherlich auch noch einiges an Überlegungen anstellen müssen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich selber mache das jetzt ein halbes Jahr und ich bin da auch gerne, ich bin da auch froh über Input, sage ich mal. Ja, ich habe versucht, mich da reinzulesen und Quellen zu finden und so weiter. Fies, ja. Ist nicht? Okay.
Wir haben das Policy bei Routing auch an ein, zwei Stellen im Einsatz. Es ist zum Travel-Tracking wirklich scheiße, wenn es stressig wird.
Ja.
Weil, wenn man es von allen anderen Standorten kennt, da hat man es nicht mal nur noch diese eine aus historischen Gründen. Das, wenn das dann schon mal untergeht, das.
Genau. Also, was ich hier eben auf jeden Fall zeigen wollte, ist, es ist halt schon einigermaßen wichtig, dass die Pakete da rausgehen, wo sie auch reingekommen sind. Ja? Wir haben jetzt den Weg übers Policy Routing gemacht. Man kann eben auch gucken, dass man die Pfade eben künstlich verlängert an bestimmten Stellen im BGP-Announcement, um dann eben das so hinzubekommen, dass eben der Provider Y einen kürzeren AS-Pfad sieht als der Provider X. Ja? Und das mache ich hier im Router A, kann ich ja für das Announcement für dieses Netz schreibe ich einfach zweimal meine AS-Nummer rein und dann ist der AS-Pfad, den der Provider X bekommt, eins länger als der AS-Pfad, den der Provider Y bekommt. Ja, das ist dann der Trick, den der Kollege hier meinte. Und damit werden natürlich auch die BGP-Partner vom Provider Y einen kürzeren Pfad bekommen als die vom Provider X. Das funktioniert eben genau da, wo hier meine Subnetze auch meinen BGP-Announcements entsprechen. Ja. Ist bei uns nicht ganz gegeben. Müssen wir noch überlegen, ob wir das umbauen können oder nicht. Und deshalb haben wir uns hier diese Geschichte ausgedacht, die natürlich im Debug-Fall, man sieht es ja hier allein schon an dem Zeug, nicht ganz trivial ist. Okay, danke.
Gibt es irgendwie Erfahrungen, wie der Speed ist, weil ja durch Connection Mark oder so wird ja die Geschwindigkeit verlangsamt.
Also,
ich würde auf jeden Fall
natürlich. Also einmal das. Andererseits haben wir jetzt noch keine 10G-Anbindung, wo das vielleicht eine Rolle spielt. Ja, wir bewegen uns um 100 Mbit. Ein Gigabit-Bereich, da ist das jetzt noch nicht so wild.
Ja, aber auch da hängt schon von der Hängnis nach. Also, wir haben uns auch Fälle, das ist unterhalb von einem Gigabit. Das ist ein messbarer Unterschied, ob ich ein Policy-based Routing mache, dass auch der Hardware in der CPU abgewickelt wird oder ob es ein normales
Routing ist, was ja, genau.
Ist, was in Helix drin ist.
Ja.
Das ist teilweise noch nicht mehr halb.
Okay. Also, wir haben jetzt noch keine Effekte gesehen, aber auch da. Ja. Da, sage ich mal, müssen wir sicherlich auch noch lernen. Ja. Gut. Also Policy Routing, schöne Diskussion, werden wir auch mitnehmen und ist also mit Vorsicht zu genießen. Was wir auch gemacht haben und was jetzt wahrscheinlich eine ähnliche Diskussion auslöst, sage ich jetzt schon mal gleich vorweg. Wir haben hier zwei Standorte, wir haben einen Cross-Connect und der kann natürlich auch ausfallen. Ja? Und dieser Cross-Connect ist jetzt bei uns auch einen Ethernet-Link, den wir nicht nur für die Verbindung zwischen diesen beiden Routern verwenden, sondern der ist geswitcht mit verschiedenen VLANs drauf, weil wir halt standortübergreifend VLANs benutzen wollen, um Clustergeschichten zum Beispiel standortübergreifend machen zu können, relativ einfach. Und wenn der ausfällt, sind natürlich auch die VLANs getrennt dann, was nicht schön ist. Und was uns da jetzt eingefallen ist, ist, wenn das Ding ausfällt, bauen wir hier ein VPN, was gebridged ist und was dann die ganzen VLANs, ja, ich höre schon, genau, ich habe ja gesagt, die Diskussion wird ganz ähnlich sein, was die ganzen VLANs dann aber eben weiterleitet. Ne? Über die Performance brauchen wir dann nicht reden, aber die Verbindung ist noch da. Ja, MTU ist ja nicht so wichtig.
Ja. Warum nicht einfach einen zweiten Ethernet-Connect?
Der kostet. Ja. Außerdem ist die Frage, ob der nicht zum Beispiel physikalisch denselben Weg nimmt. Ja? Aus dem einen RZ raus und in das andere rein. Ja. Kann ich natürlich auch so machen. Ja. Da müssen wir mal, wo ist er? Ich gucke mal gerade. Der ist schon rausgegangen. Es gibt ja jemanden, der das bezahlen muss. Ne? Und im Moment ist das eben die Lösung. Was wir ja auch haben, ist demnächst hier nicht nur zwei Provider, sondern auch eine Verbindung zum BCX bei uns in Berlin, was dann fast einem eigenen Ethernet-Connect entspricht, weil das auch eine Ethernet-Broadcast-Domain ist über mehrere Standorte. Und da kann man vielleicht dann auch nochmal was machen. Müssen wir mal schauen. Ja, also dieses VPN, uns ist ganz klar, das ist auch nur Notnagel, so eine VPN-Bridge, OpenVPN auf Tab-Interface, ganz klar, ist nicht performant, funktioniert dann aber wenigstens noch. Ja. Was halt da wichtig ist, ist, dass der Traffic dann ja übers Internet läuft, sozusagen verschlüsselt wird und dieser Cross-Connect transparent ersetzt wird. Ja, das sind die Konfigurationen hier für OpenVPN und das Setup der Bridge hier an der Stelle. Und der VPN wird dann vom Keep Alive gestartet. Der Keep Alive, der das Virtual Router Redundanzprotokoll implementiert, kann eben zum Beispiel Service-IPs schwenken und Skripte ausführen, was ja hier wichtig ist. Es gibt bei jeder Instanz einen Master und gegebenenfalls mehrere Backups. Der Master sendet immer diese Pakete aus und wenn die anderen die nicht mehr empfangen, wird der nächst höher priorisierte Backup zum Master und startet dann eben zum Beispiel Skripte, die OpenVPN starten am Ende. Keep Alive wird aktiv entwickelt, da lohnt es sich immer die aktuelle Version zu benutzen. Die Konfigurationen, die wir hier benutzt haben, sind halt zwei Instanzen auf Router A und B, VPN A, der normalerweise auf Router A im Backup läuft und auf Router B im Master, auf diesem Interface zwischen den beiden Routern. Und andersrum eine VPN B-Instanz, die hier als Master läuft und hier als Backup. Und das hat halt den Effekt, wenn dieser Cross-Connect weg ist, ETH2 keine Pakete mehr übertragen kann, dann wird halt diese Instanz zum Master, startet hier über Notify Master ein Skript, was das VPN startet und auf der anderen Seite halt genauso und dann wird halt diese VPN-Verbindung aufgebaut. Ja? Ja, das habe ich jetzt rausgelassen. Da ist Authentifizierung dabei und noch ein paar andere Sachen. Ja. Ja, also genau. Die Konfigurationen hier von den Folien sind nicht 1:1 zu übernehmen, bitte. Ja, das sind alles nur Schnipsel, einfach weil auf den Folien zu wenig Platz ist, weil sonst das noch 10-mal mehr Folien geworden wären, wenn ich jetzt die komplette Konfiguration drauf getan hätte. Das sind hier alles nur Beispiele. Ne? Hier sind auch extra 3 Punkte drin, damit das keiner kopiert. Bitte nicht direkt übernehmen. So. Was wir dann auch noch überlegt haben, es ist halt dann unschön, wenn einer dieser beiden Router ausfällt, weil dann diese Netze gar nicht mehr erreichbar sind. Also brauchen wir dafür auch noch einen Backup-Router, A' und B'. Und die sind dann halt auch komplett vermischt hier an der Stelle. Hier wird ja OSPF gesprochen zwischen den ganzen Routern. Das ist da sehr schön automatisch möglich. Und wenn das Ding ausfällt, dann geht halt wieder das VPN an. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren. der KeepAlive.de sorgt dann dafür, dass diese Default-Gateway-Adresse für dieses Netz auf Router A normalerweise läuft und wenn der ausfällt, läuft die halt auf Router B, A'. Ja? Und genauso kann dann halt auch eine Service-IP geschwenkt werden für den BGP-Partner oder man hat mit seinem BGP-Partner 2 Peerings ausgehandelt, dann können halt Router A und Router A' das Peering machen. Genau. Das Interface muss up sein, das heißt, dieses Interface in das interne Netz muss immer up sein und da setzt man dann günstigerweise einfach auch eine private IP-Adresse drauf. Fazit, ich habe jetzt hier nochmal dieses Bild gemalt, um zu zeigen, an welchen Stellen was eingesetzt werden kann. Ja, ich sage hier kann, weil das nicht muss. Hier wird BGP mit BERT gesprochen, hier auch. Hier wird BGP mit, hier wird OSPF mit BERT gesprochen. Und hier zwischen dem Router-Pärchen ist halt der KeepAlive dafür da, dass die Service-IPs, die Router-IPs, die Default-Gateway-IPs immer verfügbar sind für die angeschlossenen Netze. Und zum Schluss kann ich sagen, es ist für alles eine Open-Source-Komponente da. Ja. Der BERT macht Spaß. Der kann zum Beispiel, wenn man die Konfigurationsdatei geändert hat, mit einem einfachen SIG-Hub die wieder einlesen und wird auch nur die Änderungen anwenden, was halt nicht dazu führt, dass die BGP-Session zum Beispiel neu aufgebaut werden muss, weil man was im OSPF geändert hat oder andersrum. Ja. Setup ist nicht unkomplex und man lernt halt immer noch was dazu. Ja. Je länger man sich damit beschäftigt, wir haben ja eigentlich erst angefangen. Es sind viele Einzelteile zu orchestrieren, sage ich jetzt mal. Jeder Router hat eigentlich eine individuelle Konfiguration. Da wird das Thema Configuration Management schwierig. Ja. Trotzdem macht es Spaß, muss ich sagen. Also man ist irgendwie plötzlich Teil des Internets. Ja. Man spricht BGP. Man hat plötzlich eine AS-Nummer. Und ist plötzlich präsent in der großen, weiten Welt. Ja? Und nicht mehr nur irgendwo Kunde von einem Provider, von dem man abhängig ist. Das war es schon von mir. Das war jetzt zeitlich auch ganz gut. Es sind noch 5 Minuten für Fragen übrig. Ich bin immer ansprechbar. Wir haben ja hier auch einen Stand, wo ich heute auch noch den ganzen Tag bin, wenn ich nicht in einem Vortrag sitze. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir jetzt noch kurz Zeit für Fragen. Wir suchen auch vielleicht Leute mit BGP-Erfahrung. Nein, also da suchen wir natürlich vielleicht einfach nur Austausch. Aber wir suchen tatsächlich Junior-Admins im Rechenzentrum, die dann auch da mal raufschauen können auf das, was ich gerade vorgestellt habe. Und ansonsten, wisst ihr ja eigentlich, machen wir eine ganze Menge. Plus Mailbox.org, was jetzt hier auf der Folie noch gar nicht drauf ist. Gut, nochmal Fragen? Ja, eine noch.
Haben wir auch
Den nicht. Wir haben mit Quagga angefangen. Und wenn ich bei Quagga Konfigurationsdateien ändere, was ich eigentlich lieber mache, erst die Konfigurationsdatei ändern und dann neu laden, dann werden halt zum Beispiel die BGP-Sessions neu aufgebaut, was dann zu einem Routing-Ausfall führt. Und das ist halt was, was mich dann beim Bird überzeugt hat, zum Beispiel. Ja.
Wie schaut es aus mit Latenzen? Ich könnte mir vorstellen, dass kommerzielle Anbieter dort mit ASICs und ähnlich schneller sind. Habt ihr dort gemessen?
Nein. Weil wir uns noch keine Routing Appliances, nenne ich sie jetzt mal, angeschaut haben. Weil wir gesagt haben, wir sind eine Linux-Bude. Ja. Wir wollen halt da auch lernen, ganz klar für uns. Und deshalb haben wir uns da keine Cisco-Hardware hingestellt oder so und auch nicht verglichen. Ja. Kostet ja auch ein bisschen was. Da hinten noch? Richtig, werden sie auch. Also die. Also die Frage war, ist, wenn ich gerade die Importfilter ändere und die Konfiguration neu lade, das BGP-Protokoll oder der Teil BGP-Protokoll vom Bird. Weiß, meine ich, welche Routen vom Partner kommen.
Also das heißt, der hat erst einmal die komplette Liste.
Genau. Und dann werden die Filter nochmal neu angewendet und so sollte es eigentlich sein. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Weißt du irgendwas? Weiß auch nicht. Okay. Genau. Ja. Ja? Habe ich noch nichts gesehen. Multicast-Routing. Nee. Ja. Multicast-Routing im Internet ist ein schwieriges Thema, ne? Insgesamt. Ja, ja, ja. Nee. Und hier vorne nochmal?
Macht ihr noch irgendwelches Tuning am Netzwerkstack oder nehmt ihr den Kernel so, wie er ist?
Wir nehmen den Kernel tatsächlich noch so, wie er ist. Gestern gab es einen Vortrag, TCP, neues im Kernel. Ich habe ihn leider nicht gesehen, hatte da keine Zeit für. Aber ich weiß, dass ein Kollege drin saß und ich denke, das werden wir nochmal auswerten zusammen. Aber wie gesagt, wir haben auch noch nicht so schnelle Verbindungen, dass wir davon ausgehen, dass der Stack noch Probleme hat an sich.
Ich hätte eine Anmerkung zu Ihrem VPN-Crosslink. Da gibt es meines Wissens nach eine bessere Möglichkeit, und zwar über IPsec und Ethernet over IP. Und dann könnte man die Crosslinks mit VPLS Traffic Engineering zum Beispiel auch in den Land halten und auch den Traffic selber halt etwas in Bahn lenkt, sodass man die Links halt gut auslastet.
Ja, IPsec arbeitet ja auch einfach auf einer anderen Schicht als OpenVPN und ist im Kernel implementiert, dadurch sicher auch performanter, aber auch wieder komplexer im Setup. Ja. Bitte? MPLS war das, ja, VPLS. Und Ethernet over IP im IPsec war das Stichwort.
Und dann in dem IPsec-Tunnel dann das Ethernet over IP.
Genau, genau.
Quasi wahrscheinlich als Bedingung haben, dass der Ethernet-Traffic.
Richtig, richtig, weil wir die verschiedenen internen VLANs weitergeben wollen. Genau, das muss da der Fall sein. Und jetzt werde ich rausgeschmissen.
Genau.
Ja, danke.